Baruchim Habaim und herzlich willkommen zur Sendung Aus der jüdischen Welt. Der Begriff Systemrelevanz wird seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wohl allen bekannt sein. Plötzlich gibt es Passierscheine, die eben solche Systemrelevanz bescheinigen. Auch RabbinerInnen haben diesen Nachweis für ihre wichtige Arbeit erhalten, so wie Dr. Antje Jael Deuse, die nicht nur als Ärztin, sondern auch als Rabbinerin quasi doppelt systemrelevant ist.
Insgesamt ist es eine ideale Kombination, Ärztin und Seelsorgerin gleichzeitig. Und die rabbinischen Aufgaben sehen inzwischen natürlich auch anders aus, vor allem weil der persönliche Kontakt mit den Gemeindemitgliedern auf ein Minimum beschränkt ist. Geht nicht alles im Homeoffice, aber ein Teil davon kann man per Telefon und E-Mail erledigen. Das geht ohne Ansteckungsgefahr.
Diese Ansteckungsgefahr möchten einige Menschen bei den sogenannten Hygienedemonstrationen nicht wahrhaben. Sie verstricken sich im Schall ihrer eigenen Echokammer und landen, gewollt oder ungewollt, immer wieder im Antisemitismus. Warum Judenhass kein Randphänomen ist, hören Sie später. Es gibt Menschen in Deutschland, die doppelt systemrelevant sind, so wie die Bamberger Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde Mishkan Hatfila. Sie ist nämlich neben ihrer Arbeit als Rabbinerin im Hauptberuf seit über 30 Jahren als Fachärztin für Urologie in einem Krankenhaus tätig. Rocco Tiede hat mit ihr über ihre mehrfachen Herausforderungen in Zeiten von Corona gesprochen.
Dr. Antje Jael Deusel hat in Erlangen Medizin studiert und arbeitet seit über 30 Jahren als Fachärztin für Urologie. In Bamberg war sie in der Klinik für Urologie lange Zeit die erste und einzige Frau. Dr. Deusel ist derzeit nicht nur als Medizinerin systemrelevant, sondern ebenso als Seelsorgerin. Denn Antje Jael Deusel ist ebenso Rabbinerin. Was diese doppelte Systemrelevanz für sie bedeutet, erklärt sie anhand eines Bildes von der untrennbaren Einheit von Körper und Geist.
Naja, momentan zeigt sich noch viel deutlicher als sonst auch, wie sehr doch Körper und Psyche eines Menschen zusammenhängen. Das ist zwar etwas, das wir schon wissen, auch vom Ärztlichen her, aber hier sieht man jetzt nochmal sehr viel deutlicher, wie wichtig der seelsorgerliche Aspekt für den Patienten ist, genauso wichtig wie die körperliche Gesundheit. Insgesamt ist es also eine ideale Kombination, Ärztin und Seelsorgerin gleichzeitig. Und die rabbinischen Aufgaben sehen inzwischen natürlich auch anders aus, vor allem weil die Gottesdienste fehlen und auch der persönliche Kontakt mit den Gemeindemitgliedern auf ein Minimum beschränkt ist. Dafür ist natürlich sehr viel mehr Koordinationsarbeit nötig. Es geht nicht alles im Homeoffice, aber ein Teil davon kann man per Telefon und E-Mail erledigen. Das geht ohne Ansteckungsgefahr.
Und dann erläutert die im Jahr 1960 in Nürnberg geborene Rabbinerin, auf welche Unterstützung die Mitglieder ihrer kleinen liberalen jüdischen Gemeinde bauen können.
Wenn nun Hilfe benötigt wird beim Einkaufen, wie kommen die koscheren Einkäufe zum Herrn X und zur Frau Y? Wir haben einige sehr engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die liefern diese bestellten Lebensmittel und was sonst noch benötigt wird an die Leute aus oder bringen sie als Pakete zur Post, weil wir haben ja nicht nur Mitglieder in Bamberg, das ist ja auch überregional.
Antje Jael Deusel hat eigentlich sogar drei Jobs. Sie ist nicht nur Ärztin und Rabbinerin, sondern auch Lehrbeauftragte. Lehrbeauftragte für Judaistik an den Universitäten Bamberg und Augsburg sowie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Doch diese Lehrarbeit ruht derzeit entweder ganz oder findet online statt.
Auch mir selber fehlt die persönliche Gemeinschaft und ich hatte gerade im Moment ein seelsorgerliches Gespräch, wo jemand gesagt hat, also es fehlt uns so arg, hoffentlich können wir bald wieder zusammenkommen. Denn Allein schon ein Freitagabend ohne Gottesdienst, das fühlt sich irgendwie leer an. Ja, freilich, man kann daheim seine Kerzen anzünden, aber etwas ganz Entscheidendes, etwas, was uns vertraut ist, diese Gemeinsamkeit, die fehlt.
Es gibt, wenn die Telefonleitungen halten, viele Möglichkeiten im Internet. Dennoch ist ein Gottesdienst in der Gemeinschaft und in der Synagoge unersetzbar. Eine virtuelle Begegnung im Internet oder ein Livestream sind eben nicht das reale Leben.
Und Gottesdienste per Livestream, das ist kein vollgültiger Ersatz dafür. Auch kriegen ja nicht alle unsere Gemeindemitglieder E-Mails oder haben die Möglichkeit, online Gottesdienste zu verfolgen. Das hat auch nichts mit dem Lebensalter zu tun, sondern ja, manche unserer sonst regelmäßigen Synagogenbesucher haben schlichtweg keine Möglichkeit, die Gottesdienste online zu verfolgen. Es gibt hier auch immer mal Probleme mit dem Internet, mit dem WLAN. Das ist nicht ganz so konstant. Also müssen wir uns andere Sachen überlegen.
Wie erreicht Rabbinerin Yael Deusel trotz der bestehenden Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen die Frauen, Männer und Kinder in ihrer Gemeinde?
Naja, einmal per Telefon. Da gibt es ganz viele Leute, die mich anrufen, andere rufe ich wieder an. Sehr häufig rufen die Leute bis spät am Abend an, nämlich dann, wenn die Einsamkeit die Leute am meisten bedrückt. Dafür bin ich immer erreichbar. Und wir versenden auch Rundmails an die Leute mit speziellen Angeboten. Einmal Hinweise auf Online-Gottesdienste, die wer sich hier haben möchte, von anderen Gemeinden, aber auch verschiedene andere Dinge bis hin zu Bastelideen für die Kinder. Und nicht zuletzt, das ist, bin ich ganz stolz drauf, unsere neue Gemeindewochenzeitung, die heißt Wort zum Schabbat, kommt jede Woche am Freitag und die enthält neben wichtigen Informationen jeweils eine Betrachtung zum Wochenabschnitt, außerdem Gedanken zu einem Gebet, was im Schabbat-Gottesdienst vorkommt und dazu ein passendes Gedicht oder ein kleiner Text als Meditation. Und es hat sogar ein kleines Feuilleton. Und wer keine E-Mails empfangen kann, der bekommt dann die Aussendungen als Brief per Post.
Schon in der Schule und später am Union College in Jerusalem hat Yael Deusel Hebräisch gelernt. Im Abraham-Geiger-Kolleg in Berlin, einem Rabbiner-Kolleg der liberalen Tradition, hat sie im Jahr 2007 ihre Ausbildung zur Rabbinerin gemacht. Gleichzeitig hat sie an der Universität Potsdam jüdische Religion, Geschichte und Kultur studiert. Ihren Abschluss macht sie im Jahr 2011 als Master of Arts. Im selben Jahr, im November 2011, wird Yael Deusel zur ersten Rabbinerin nach der Shoah, die hier in Deutschland geboren und ausgebildet wurde, ordiniert.
Wir haben ein Ritual für unsere Gemeinde geschaffen. Da lade ich aber auch alle anderen ein, mitzumachen, nämlich jeden Abend um 19 Uhr. Spricht jeder da, wo er ist, ein Gebet um ein baldiges Ende von der Pandemie und um Schutz und Bewahrung vor dem Coronavirus, für eine rasche Genesung der Kranken, Trost und Hilfe für die Trauernden und die Einsamen. Wir haben eine Familie, die die Mutter verloren hat, um Kraft für die vielen Menschen, die unser Land derzeit am Laufen halten. Und das sind ganz, ganz viele verschiedene Berufe, die da drin sind. Das Gebet kann jeder und jede von uns sprechen, egal wo wir zu der Zeit sind. Und so sprechen wir es quasi gemeinsam, nur jeder an seinem Ort, wo er ist. Und am Freitagabend um 18.30 Uhr, das ist die Zeit, zu der sonst unser Gottesdienst beginnt, unsere Schabbatkerzen anzünden. Wir können zwar nicht zusammen in einem Raum beten, aber wir können gleichzeitig unsere Kerzen anzünden, als ein Zeichen der Verbundenheit.
Iris Micha, also ihre Ordination zur Rabbinerin, erhält Yael Deusel zusammen mit 4 männlichen Kollegen am 23. November 2011 in der Synagoge von Bamberg. Wenn sie mit Blick auf Corona gefragt wird, wie Gott so eine Pandemie zulassen kann, antwortet sie philosophisch und mit einer persönlichen Rückfrage.
Die Frage nach der Theodizee, also die Frage, wie kann der Ewige das zulassen, das ist so alt wie die Menschheit selber. Darauf gibt es keine einfache Antwort, falls es überhaupt eine Antwort in unserer Welt im Diesseits geben kann. Die Menschen haben aber ein Bedürfnis nach Erklärungen und manchmal kann man trotzdem nach menschlichem Ermessen keine solche Erklärung finden. Wenn mich einer fragt, also im Hinblick auf diese Pandemie, habe ich auch keine einfache Antwort, aber ich habe eine Frage. Nicht an den Ewigen, sondern an den Menschen. Wo hätte der Mensch sich anders verhalten müssen? Was hätte er, nämlich der Mensch, tun können, um das Entstehen der Pandemie zu verhindern. Und jeder muss sich auch selber fragen, was kann ich gerade jetzt durch mein Verhalten, durch mein ganz persönliches Tun und Lassen dazu beitragen, dass die Pandemie eingedämmt werden kann.
Zum Abschied hat Rabbinerin und Ärztin Dr. Yael Deusel für uns alle praktische Ratschläge.
Nicht nur für gläubige Menschen. Es ist für alle Menschen, denke ich, gleich sinnvoll, die Gelegenheit zu nutzen, dass man als Familie gemeinsam gute Filme anschaut und dann zusammen darüber diskutiert, darüber spricht. Außerdem hat man jetzt die Möglichkeit, die Bücher zu lesen, die man schon immer hat lesen wollen, aber bisher keine Zeit hatte. Ganz wichtig, vom Ärztlichen her möchte ich sagen, begrenzen Sie die Zeit für Computerspiele, für Fernsehen, für alles, was irgendwie mit der Elektronik zu tun hat, und halten sich mindestens eine halbe Stunde draußen an der frischen Luft auf, natürlich mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Und nun als Seelsorgerin noch, nehmen Sie doch einfach mal wieder den Tanach, Ihre Bibel in die Hand, um darin zu lesen.
Um Judenhass zu identifizieren, muss man ihn erst einmal erkennen können. Welche Stereotype werden kommuniziert? Wie sieht es im Internet aus, wo einige bereits von einer Netzkultur des Hasses sprechen? Peter Kaiser über den heutigen Judenhass.
Besonders ausgeprägt ist im Internet der Vernichtungswille in Bezug auf Juden, Judentum und den jüdischen Staat Israel. Und das mit einer Hassartikulation, wie man sie sonst im öffentlichen Raum so nicht antrifft.
Die Kognitionswissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesell leitet das Fachgebiet Allgemeine Linguistik am Institut für Sprache und Kommunikation der Technischen Universität in Berlin. Vielfach hat die Professorin zu Antisemitismus geforscht.
Wenn man im Internet tatsächlich Analysen macht, dann sieht man jeden Tag, wir haben ja nicht nur den deutschsprachigen Raum, sondern eben auch den amerikanischen und den russischen Raum analysiert, Hunderte oder Tausende von solchen Äußerungen immer wieder aufs Neue. Die schaukeln sich dann teilweise auch auf. Und das Besondere im Internet ist, dass sie multimodal herüberkommen. Das heißt, wir haben nicht nur die sprachlichen Äußerungen mit den Morddrohungen und Beschimpfungen und Dämonisierung, sondern wir haben daneben eben auch Bilder, Audios und Videos.
Antisemitismus ist keine gesellschaftliche Randerscheinung, sondern existiert zunehmend in der Mitte unserer Gesellschaft, sagt Monika Schwarz-Friesell während einer Veranstaltung.
Die klassische Judenfeindschaft ist nach wie vor die primäre Basis für alle Antisemitismen, egal ob sie von rechts, links, aus der Mitte oder von Muslimen kommt.
Wer glaubt, dass nach Auschwitz eine Verteufelung der Juden unmöglich wäre, der irrt. Klaus Tewelerts Zweibänder Männerfantasien beschrieb vor 40 Jahren männliche Grundmuster, die den Faschismus ermöglichten. Männerfantasien wurde vor kurzem neu aufgelegt. Gibt es also Unterschiede vom alten zum gegenwärtigen, dem neuen Antisemitismus?
Ich glaube nicht, dass der in seinem Wesen sehr viel anders ist. Denn die Zentralvorwürfe, die auf zentralen Ängsten basieren, hat schon damit zu tun, dass dem Jüdischen eine auflösende Kraft zugeschrieben wird. Körperauflösend. Und sie lösen das Geld auf, Zinspolitiken, sexuelle Übergriffe. Auch in der MeToo-Debatte gibt es solche Töne im Hintergrund. Es ist nicht so allumfassend. Es ist nicht wie in Deutschland der 30er, 40er Jahre, wo gesagt wurde, an all dem, was übel ist, sind die Juden schuld. Diese Sorte von Totalität hat das heute nicht. Aber es gibt eine Menge von Leuten, wo so Teilaspekte davon auftauchen können.
Doch der neue Antisemitismus ist gefährlicher, denn er bedient sich vor allem des Internets. Und er trifft besonders jene, die Professor Teweleit als nicht zu Ende geboren bezeichnet, also Männer, die kein Körper-Ich-Bewusstsein entwickeln konnten, mit schweren Folgen.
Es gibt Körper, die sind so gebaut, ganz grob gesagt, negativ behandelt, dass sie die Welt nicht anders erleben können als über Bedrohung. Alles Mögliche bedroht sie und dringt in sie ein. Und dagegen werden Abwehrstrategien errichtet. Und diese sind heute sehr viel mächtiger geworden, dadurch, dass sie geteilt werden können. Der einzelne Rechte war früher relativ vereinzelt.
Doch jetzt, im 21. Jahrhundert, ist das anders.
Der Einzelne ist verbunden mit Millionen, kann den letzten Mist absondern, kann Gewaltfantasien, kann Gewalt nicht nur Fantasien, Gewaltdrohungen loslassen übers Netz. Also die Rechte haben immer einen starken Hang zu neuen Technologien.
Um herauszufinden, inwieweit das Netz eine Art Brandbeschleuniger ist, hat sich das Team um Monika Schwarz-Frisell eine extra Software entwickeln lassen, die ein Jahr lang wie ein digitales Sieb durch das Netz fuhr.
Wir haben festgestellt, dass das Web insgesamt der Hauptmultiplikator heute für Antisemitismus in unserer Gesellschaft ist. Und hier ist es nicht die rechtsextremistische oder rechtspopulistische Szene, sondern es ist tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Die Hauptmultiplikatoren heute von Antisemitismen sind eigentlich die ganz normalen User und Userinnen, die auf Portalen posten.
Besonders perfide ist, wie diese normalen Userinnen und User mit Antisemitismen konfrontiert werden.
Wir haben auch Infiltrationen in Fanforen gefunden. Also jemand interessiert sich eigentlich nur für Star Wars oder Star Trek und plötzlich wird ein Bild gepostet mit einer Menorah oder mit einem Davidstern und dann diskutiert man sehr intensiv in diesem Fanforum darüber, inwiefern Israel ein Unrechtsstaat ist und inwiefern man nun endlich mal Schluss machen soll mit der Holocaust-Debatte.
Dabei sind viele der formulierten Merkmale wie Wucherer, Ausbeuter, Geldmenschen, Blutkult, Praktizierer und andere uralte Stereotype. Klaus Holz, Soziologe und jahrzehntelang Antisemitismusforscher an der Berliner Evangelischen Akademie, meint, dass sie aus dem 18. und 19. Jahrhundert kommen und dennoch im Brechtschen Sinne fruchtbar sind.
Das ist überhaupt kein grundsätzlich neuer Befund. Vielmehr weisen gerade auch Forschungen, die eben nicht bloß empirisch, sondern auch theoriegesättigt vorgegangen sind, historisch mit Tiefenschärfe vorgegangen sind, gerade auf die verblüffend hohe Kontinuität und Stabilität des Antisemitismus hin.
Doch gibt es eine Art Heilung vom Antisemitismus, eine Möglichkeit zur Umkehr der Ansicht? Immer wieder, mein Klaus Teweleit, lohne dabei der Blick auf den Einzelnen.
Ich würde ganz einfach ziviles Verhalten vorschlagen als Möglichkeiten. Leute, die Angst haben, sind meistens isoliert. Sie haben nicht genügend Beziehungen. Sie haben nicht genügend freundschaftliche Beziehungen. Sie fühlen sich nicht getragen. Der Boden verschwindet unter den Füßen, so wird das ja auch formuliert von manchen Attentätern. Großpolitisch bekämpfen kann man rechtes Denken, meiner Meinung nach nicht.
Heute hören Sie die Cellistin Sol Gabetta mit einem Nigun des Komponisten Ernest Bloch. Zum klingenden Schabbat hören Sie heute Berlins ehemaligen Oberkantor Estrongo Nachama mit dem chassidischen Lied Oy Yibaneh Hamikdash. In wenigen Wörtern wird darin der Wunsch thematisiert, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. In dem Sinne, Good Shabbos. Sie hörten Oy Yibaneh Hamikdash mit Oberkantor Estrongo Nachama in einer musikalischen Bearbeitung von Harry Voss. Im Programm geht es gleich weiter mit intellektuellen Stimmen über US-amerikanische Polizeigewalt gegen People of Color, wie der Rassismus der USA im 21. Jahrhundert aussieht.